Sex on Air, der WTS-Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Folge der WTS-Podcast-Reihe mit Herzblut für den Mittelstand. Heute wieder mit meinem Kollegen Klaus Dumser
und meinem geschätzten Kollegen Georg Farnschuh.
Oh, wunderbar. Dankeschön. Lieber Klaus, in den Anfangsmonaten des Jahres 2024 war ein Gesetz immer in den Schlagzeilen, das Wachstumschancengesetz. Es ist jetzt beschlossen und steht auch im Gesetzblatt. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die vor allen Dingen den Mittelstand in Deutschland, die inhabergeführten, die familiengeführten Unternehmen betrifft. Um was geht's denn da so? Was sind so die wesentlichen Nachrichten, die mit diesem Gesetz verbunden sind?
Ja, du hast absolut recht, Georg. Am Ende gibt es natürlich unglaublich viele Einzelregelungen, die die Wirtschaft in Deutschland stärken sollen. Ich glaube, wenn wir uns auf den Mittelstand und die familiengeführten Unternehmen fokussieren wollen, dann müssen wir aus meiner Sicht über die Tesaurierungsbegünstigung und über die Möglichkeit der Option zur Besteuerung von Personengesellschaften als Kapitalgesellschaft sprechen.
Also das zweite klingt kompliziert und beim ersten gilt doch nur Bares ist Wahres. Also lass uns doch über diese Tesaurierung, also über eine Möglichkeit, auch die Steuerlast zu reduzieren, am Beginn sprechen. Was hat sich denn da auf der Tesaurierungsseite für die steuerpflichtigen Unternehmern und Unternehmerinnen geändert?
Da gab es ein paar Änderungen, die ich gerne ansprechen möchte. Zum einen, und das ist natürlich das wirklich Positive an der Tesaurierungsbegünstigung, jetzt in der Zukunft noch viel mehr, ist, dass sich das Tesaurierungsvolumen deutlich erhöht hat. In der Vergangenheit, die Tesaurierungsbegünstigung gibt es ja schon seit vielen Jahren, in der Vergangenheit war das immer so, dass Entnahmen natürlich mit dem normalen individuellen Einkommensteuersatz besteuert wurden und nicht mit dem günstigen Tesaurierungssteuersatz von 28,25% plus Soli. Und zu diesen Entnahmen zählten auch immer Entnahmen für Steuern, sei es Gewerbesteuer, sei es Einkommensteuer. Und das hat dann dazu geführt, dass der anzuwendende Steuersatz nicht mehr bei 28% ungefähr lag, sondern eher bei 35%.
Also die weiteren Steuern kamen immer noch obendrauf und es hat am Ende die Nachricht und auch die Reduzierung des Steuersatzes entwertet.
Genau so ist es. Und damit hat man dann natürlich eigentlich auch das Ziel, das man mit der Tesaurierungsbegünstigung verfolgt hat, nämlich die Rechtsformneutralität der Besteuerung, nicht erreicht. Weil Kapitalgesellschaften wurden immer besteuert mit ungefähr 30%, zumindest wenn wir jetzt mal von einem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz von 400% ausgehen. Und die Personengesellschaften waren dann aufgrund dieser Entnahmen für Gewerbesteuer und für die Einkommensteuer bei ungefähr 35%. Und das ist keine Neutralität. Und da hat der Gesetzgeber jetzt angesetzt.
Okay. Und dann auch wirklich, kann man sagen, unterm Strich eine Neutralität hergestellt, weil alle weiteren Steuern abzugsfähig oder tesaurierungsbegünstigt sind.
Genau, also im Einzelnen hat der Gesetzgeber den Paragraphen 34a Absatz 2 dahingehend erweitert, dass jetzt auch die Gewerbesteuer eben nicht mehr als Entnahme zählt, sondern das den tesaurierungsfähigen Gewinn letztlich erhöht. Und das Gleiche gilt auch für Entnahmen, die man tätigen muss zur Einkommensteuerzahlung. Das hat der Gesetzgeber jetzt explizit ausgenommen und dementsprechend gilt dann also vollständig, wenn keine weiteren Entnahmen getätigt werden als die für Steuern, der Steuersatz von 28,25% plus Solidaritätszuschlag. Und da bleibe ich dann eben wie bei den Kapitalgesellschaften auch knapp unter 30%. Vielleicht könnte es mal mittlerweile sogar so sein, dass die Tesaurierungsbegünstigung, der Steuersatz bei der Tesaurierungsbegünstigung für Personengesellschaften unter dem Steuersatz liegt, der bei einer Kapitalgesellschaft anzuwenden ist.
Lass mich erst einmal fragen, nach oben ist diese Tesaurierung nicht mehr gedeckelt, weil oftmals ist man in der Steuerpolitik dann so, dass von hinten dann noch irgendwie ein Deckel reingezogen wird. Also diese Begünstigung ist quasi vollumfänglich gültig.
Genau so ist es. Also wir können nach oben alle Beträge tesaurieren, das ist möglich. Nach unten gibt es bei Mitunternehmerschaften, also Personengesellschaften, einen Mindestbetrag von 10.000 Euro, aber nach oben hin sind wir im Endeffekt vollkommen frei.
Okay, und es führt unterm Strich dann dazu, du hast es schon mit einem Nebensatz gesagt, dass wenn man jetzt mal Personengesellschaften im Standard oder auch in Sonderformen neben Kapitalgesellschaften steht, dass es sein kann, dass Personengesellschaften eine geringere Steuerlast als Kapitalgesellschaften haben.
Richtig. Okay. Aber es setzt natürlich voraus, dass die Gewinne tesauriert werden.
Alles klar. Aber dennoch ist es schon, muss man sagen, jetzt mal ein echtes Signal an den Mittelstand, an die Inhabergeführten, an die Personengesellschaften zu sagen, wir wollen euch nicht schlechter behandeln als Kapitalgesellschaften, oder?
Genau, also man hat es jetzt geschafft, diese Rechtsformneutralität, die man im Endeffekt schon vor vielen Jahren angestrebt hat, tatsächlich einzuführen.
Jetzt ist ja auf der Welt nichts umsonst. Irgendwo gibt es ja doch einen Haken. Du hast vorhin so einen ganz gemeinen Begriff schon eingeführt, Nachversteuerungstatbestände. Was hat es mit denen aus sich?
Ja, tatsächlich ist es nichts umsonst. Der Gesetzgeber hat natürlich auch bei der Thesaurierungsbegünstigung die Befürchtung, dass an der einen oder anderen Stelle Gestaltungsmissbrauch stattfinden könnte. Und dementsprechend hat er noch weitere Tatbestände in den Paragraphen 34a aufgenommen, die zur Nachbesteuerung führen. Denn Thesaurierungsbegünstigung heißt ja, wir besteuern zunächst, solange das Geld im Unternehmen, in der Personengesellschaft bleibt, sehr günstig. Wenn ich das Geld später doch entnehme, dann tritt nochmal eine Nachversteuerung in Kraft, dann muss ich die entnommenen Beträge gegebenenfalls mit 25% nachversteuern. Und wann diese Nachversteuerung greift, da hat eben der Gesetzgeber jetzt neue Vorschriften eingeführt, die dazu führen, dass man sagt, es ist ein nachversteuerungspflichtiges Ereignis gegeben. Beziehungsweise es wurden auch Tatbestände eingeführt, wo der Gesetzgeber jetzt sagt, der nachversteuerungspflichtige Betrag geht über auf andere Gesellschafter, beispielsweise bei der vorweggenommene Nachfolge, wenn ich also Anteile an der Personengesellschaft unentgeltlich übertrage.
Das heißt aber, also erste generelle gute Nachricht ist, für die thesaurierten Gewinne gilt eine wirkliche Steuererleichterung, auch im Vergleich zu Kapitalgesellschaften. Bei den Details, wie so oft im Leben, muss man genauer hinschauen. Da lohnt es sich auch mal, den Steuerberater, vor allen Dingen den Klaus Domser, mal anzurufen und zu fragen, was da passiert. Jetzt sind Fristen entscheidend. Muss man auf irgendeine Frist aufpassen, wenn man jetzt die neuen Bedingungen für sich nutzen will? Läuft da was aus? Ist da was zu beachten?
Naja, zum einen, wie immer bei einer Neuregelung, geht es natürlich darum, ab wann ist die anzuwenden. Da muss man sagen, bei der Thesaurierungsbegünstigung gelten diese Regelungen ab dem Veranlagungszeitraum 2024, also quasi mit Beginn dieses Kalenderjahres. Im Hinblick auf die Antragstellung muss man beachten, dass der Antrag auf Thesaurierungsbesteuerung grundsätzlich bis zur Unanfechtbarkeit des jeweiligen Einkommensteuerbescheids des Gesellschafters oder des Unternehmers gestellt werden kann. Das hat in der Vergangenheit auch mal zu netten Nebeneffekten geführt, denn dieser Antrag ist dann quasi von Anfang an für das Wirtschaftsjahr wirksam und da könnte man dann ja, wenn man entsprechend aufgrund der Thesaurierung Steuern zurückbekommt, auch Zinsen bekommen, denn die Zinsvorschriften der Abgabenordnung gelten natürlich auch für solche Steuererstattungsbeträge. Und hier hat jetzt aber der Gesetzgeber, ich muss sagen, leider im Rahmen des Wachstumschancengesetzes auch einen Riegel vorgeschoben, und zwar durch einen kleinen unscheinbaren Verweis in die Abgabenordnung. Da sagt jetzt nämlich der Paragraph 34a Absatz 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz, dass 233a Absatz 2 Abgabenordnung anzuwenden ist. Und diese Vorschrift sagt, ja, wenn ich nachträglich einen Antrag auf Thesaurierungsbegünstigung stelle, dann beginnt der Zinslauf erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem ich diesen Antrag gestellt habe. Also das heißt, ich habe keine wirkliche Rückwirkung mehr. Das, was in der Vergangenheit noch ging, geht jetzt nicht mehr.
Aber jetzt mal, dass die schon ein Stück weit auf ihre Kassen aufpassen. Der Fiskus ist ja irgendwie systemimmanent. Aber man darf, glaube ich, schon sagen, ich kann auch eine nachträgliche Antragstellung aufsetzen. Ich darf aber an der Stelle nicht über den Thesaurierungseffekt hinaus und den rein steuerlichen Effekt noch mit dem Zinseffekt rechnen.
Genau so ist es. Also die nachträgliche Antragstellung, die bleibt nach wie vor möglich. Und das ist natürlich auch ein schönes Gestaltungsinstrument, beispielsweise am Ende einer Betriebsprüfung, wenn man vielleicht doch höhere Steuerzahlungen zu erwarten hat, Steuernachzahlungen zu erwarten hat, dann könnte man immer noch den Antrag auf Thesaurierungsbegünstigung stellen und könnte damit eben in eine niedrigere Besteuerung reinkommen.
Also auch da gilt, wirklich genau zu schauen, Rückkopplung aufzunehmen mit dem Steuerberater, vorzugsweise mit den Kollegen in der WTS, den Kolleginnen und Kollegen in der WTS, nochmal drüber zu reden, was jetzt das Wachstumschancengesetz für Personengesellschaften auf der Thesaurierungsseite wirklich mit sich bringt. Okay, jetzt gibt es ja rund um Personengesellschaften und deren steuerliche Behandlung auch einen Langläufer. lang gefordert und jetzt auch nochmal angepriesen, das Optionsmodell, also die Möglichkeit, dass ich zwischen der Personengesellschaft und der Kapitalgesellschaft wechsle. Auch das ist, glaube ich, ein wesentliches Element. Es geht um den bekannten Paragraph 1a KStG. Was hat sich denn da getan?
Zum Paragraphen 1a KStG ist im Endeffekt zu sagen, dass der Gesetzgeber hier einige Maßnahmen ergriffen hat, um diese Möglichkeit, die Personengesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft besteuern zu lassen, zu stärken. Denn sind wir ehrlich, diese Möglichkeit gibt es seit dem Veranlagungszeitraum 2021 und die Fälle, in denen diese Möglichkeit tatsächlich genutzt wurde, die sind doch eher rar gesät. Das muss man einfach aus der Beraterperspektive so sehen. Und
da eher ein Ladenhüter, oder?
Ja, also viele sind bisher noch nicht drauf angesprungen. Und jetzt hat der Gesetzgeber einige Maßnahmen ergriffen, um hier die Attraktivität zu erhöhen. Beispielsweise Anpassung ans MOPEC, der Kreis der Gesellschaften, die die Option nach § 1a KStG nutzen können, der wurde erweitert. Das sind jetzt nicht mehr nur die Personenhandelsgesellschaften und die Partnerschaftsgesellschaften, sondern auch die eingetragenen GbRs. Das ist aus meiner Sicht nur folgerichtig im Endeffekt in Richtung MOPEC. Auf der anderen Seite, und das war in der Vergangenheit immer ein Hemmschuh, wenn man eine Personengesellschaft neu gegründet hat, dann konnte man nicht sofort zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft optieren, weil bislang das Gesetz, der Paragraph 1a Absatz 1 KStG, immer gesagt hat, der Antrag muss spätestens einen Monat vor Beginn des betreffenden Wirtschaftsjahres gestellt werden, wo die Personengesellschaft dann als Kapitalgesellschaft steuerlich behandelt werden soll. Und hier hat jetzt der Gesetzgeber reagiert und hat gesagt, gerade auch bei Neugründungsfällen gibt es die Möglichkeit, sofort eine Personengesellschaft ins Leben zu rufen, die dann wie eine Kapitalgesellschaft besteuert wird. Das ist der neue Paragraph 1a Absatz 1 Satz 7 KStG. Wenn ich bis zum Ablauf von einem Monat nach Abschluss des Gesellschaftsvertrages einen entsprechenden Antrag stelle, habe ich zivilrechtlich eine Personengesellschaft, die aber steuerlich von Anfang an als Kapitalgesellschaft behandelt wird.
Das klingt aber schon spannend. Also erstmal sind jetzt auch die eingetragenen GbRs mit dabei. Das ist, glaube ich, wichtig. Vergrößert quasi die Grundgesamtheit. Und auf der anderen Seite können wir mal über ein paar Beispiele reden, wo ich quasi eine Personengesellschaft in Gründung bin oder im Aufbau bin, schon eingetragen, aber noch im Aufbau. Und ich wechsle sofort in die besteuerliche Behandlung als Kapitalgesellschaft. Gibt es da Gründe dafür?
Es kann da zahlreiche Gründe dafür geben. Das ist recht individuell und da könnten wir wahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast dazu machen. Aber um einfach nur mal ein paar Themen hier ins Spiel zu bringen, Arbeitsrecht beispielsweise.
Okay.
Das Mitbestimmungsrecht. Personengesellschaften unterliegen nicht dem Drittelmitbestimmungsgesetz. Das heißt, es gibt bei Personengesellschaften mit mehr als 500 Arbeitnehmern keinen mitbestimmten Aufsichtsrat nach dem Drittelmitbestimmungsgesetz. Und jetzt kann ich natürlich hier dieses Auseinanderfallen von Zivilrecht, Personengesellschaft und Steuerrecht, Kapitalgesellschaft nutzen, indem ich dann eine Personengesellschaft bin oder aufsetze, die nicht unter das Drittelbeteiligungsgesetz fällt, steuerlich aber nach wie vor so behandelt wird wie eine Kapitalgesellschaft über die Option zur Besteuerung als Körperschaft.
Also das heißt, es zahlt so ein bisschen auf das Thema ein, ich will die Vorteile im gesellschaftsrechtlichen Sinne, auch im zivilrechtlichen Sinne, Arbeitsrecht halten. Ich bleibe eine inhabergeführte Personengesellschaft, aber ich schaffe es auf der steuerrechtlichen Seite im Grunde die Vorteile der Kapitalgesellschaftsbesteuerung, der kapitalgesellschaftsrechtlichen Besteuerung zu ziehen.
Genau.
Das ist dann spannend.
Genau, im Endeffekt ziehe ich die Vorteile aus beiden Welten. Zum einen im Zivilrecht, zum anderen im Steuerrecht.
Publizität wird da oft gesprochen, ne?
Absolut. Publizität ist der zweite große Hebel an dieser Stelle, denn Personengesellschaften, die werden, was die Veröffentlichung von Unternehmensdaten angeht, einfach an der einen oder anderen Stelle immer noch besser gestellt.
Auch zu gutem Recht. Also, dass wir an der Stelle eine andere Anforderung an Kapitalgesellschaften haben wie an den Mittelstand, das, glaube ich, kann man schon nachvollziehen.
Genau. Und das kann man nicht nur nachvollziehen, sondern das kann man mit so einer Gestaltung, mit so einer Option zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft dann schon nutzen, weil ich bin dann eben zivilrechtlich und damit auch für die Publizität immer noch Personengesellschaft, kriege aber eine günstigere Besteuerung, die man tendenziell bei den Kapitalgesellschaften vorfindet.
Also eigentlich auch ein spannendes Feld, auch für Flexibilität, die eine gute Vorbereitung, auch eine Abwägung hat, die aber, wenn man sie gut beraten, vorbereitet und aufsetzt, dann auch wirklich, wie du gesagt hast, das Beste aus zwei Welten in dem Fall auch mal zulässt.
Genau. Und ich bleibe halt, ich kann es nur nochmal sagen, Personengesellschaft fürs Zivilrecht. Ich bin da viel flexibler in der Ausgestaltung meines Gesellschaftsvertrages und auch das ist für mich nochmal ein schönes Argument, weswegen man über solche Gestaltungen auf jeden Fall nachdenken sollte.
Also an der Stelle wirklich eine große und gute Veränderung. Gibt es noch zwei andere Themen?
Ja, es gibt noch mehr Themen, aber zwei.
Unsere Zeit läuft langsam aus, deshalb fragen.
Dann konzentriere ich mich auf zwei Themen. Das ist zum einen das Thema, das in der Vergangenheit immer als Hemmschuh gesehen wurde. Die Option zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft ist ja quasi ein fingierter Formwechsel. Und damit eine fingierte Einbringung, Paragraphen 25, 20 Umwandlungssteuergesetz. Und das setzt eben voraus, diese Einbringung, dass dann auch in die aufnehmende Gesellschaft quasi das funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen mit eingebracht wird. Und da denken natürlich alle Steuerrechtler sofort an die Anteile an der Komplementär GmbH. Die mussten in der Vergangenheit mit eingebracht werden, damit eine solche Option zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft steuerneutral geht. Und das ist natürlich schon immer eine größere Maßnahme gewesen, die auch entsprechend kritisiert wurde. Auch das hat der Gesetzgeber aufgegriffen und hat jetzt klargestellt in Paragraphen 1a Absatz 2 Satz 2 KStG neuer Fassung, dass die Beteiligung an der Komplementär GmbH nicht mehr in die optierende Personengesellschaft mit eingebracht wird.
Das macht wahrscheinlich das Verfahren wirklich einfacher, weil ich auch die Effekte auf der Komplementärseite, die können kein Showstopper mehr sein.
Genau. Ich muss halt auch die Anteile nicht mehr anfassen, muss sie nicht übertragen, muss mir da keine Gedanken machen. Und zu guter Letzt noch ein weiterer Kritikpunkt, den es in der Vergangenheit immer gab, das war die Behandlung von Entnahmen. Denn bisher hieß es im Paragraph 1a Absatz 3 Satz 5 KStG, dass Gewinnanteile als ausgeschüttet gelten, wenn sie entnommen werden oder ihre Auszahlung verlangt werden kann. Und Auszahlung verlangt werden kann, da hat man immer gesagt, dass quasi ab der Beschlussfassung über die Auszahlung letztlich eine Ausschüttung vorliegt. Und das wäre natürlich insofern in der einen oder anderen Situation schwierig unter Liquiditätsaspekten, denn dann ist ja noch gar kein Geld beim Unternehmer angekommen. Es wäre aber vielleicht schon eine Steuer einzubehalten und abzuführen. Und da hat der Gesetzgeber auch Linderungen geschaffen, denn es soll jetzt nicht mehr darauf ankommen, dass die Möglichkeit besteht, die Auszahlung zu verlangen, sondern die Ausschüttungsfiktion liegt nur noch dann vor, wenn tatsächlich entnommen wird, wenn also Geld beim Unternehmer ankommt.
Da muss man sagen, auch das ist eigentlich eine gute Veränderung, weil sie die Realität einfach sehr viel besser abbildet.
Absolut. Und wenn man ganz ehrlich ist, steht man damit sogar besser wie bei der Kapitalgesellschaft. Denn dort gilt, wenn der beherrschende Gesellschafter eine Ausschüttung beschließt, dann gilt die Ausschüttung als durchgeführt. Und bei der Personengesellschaft kommt es halt immer noch darauf an, ob das Geld dann auch entnommen wird oder nicht. Also insofern schon ein Vorzug, den man hier bei der optierenden Personengesellschaft vorfinden kann.
Herr Schlaus, jetzt wollten wir es heute eigentlich kürzer machen, aber wenn man sich mal überlegt, Tesarierung, gut, wir müssen auf Nachversteuerungselemente achten, jetzt auch nochmal die wirkliche Stärkung des Optionsmodells, da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die man sich anschauen muss, wo es sich definitiv lohnt, die Kolleginnen und Kollegen der WTS mal zu kontaktieren, um an dieser Stelle wirklich auch die Vorteile dieses Wachstumschancengesetz zu nutzen und damit ja auch einen Beitrag zu mehr Wachstum und stabilen, mittelständisch getragenem Wachstum beizutragen.
Ja, und man muss vor allen Dingen sehen, wir haben uns jetzt auf zwei Punkte fokussiert. Da gibt es ja noch so viel mehr. Da gibt es im Endeffekt die Regelung zum Verlustvortrag, wo zumindest leicht adjustiert wurde. Da gibt es das Thema der Abschreibungen.
Die Forschungszulage.
Und die Forschungszulage.
Aber das ist jetzt wirklich ein Thema für einen neuen Podcast. Ich sage an der Stelle jetzt mal vielen, vielen herzlichen Dank für die Vorbereitung. Hat wieder super Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie sind interessiert dran an unserer Fortsetzung. Deshalb, lieber Klaus, bleib dran. Wir müssen schon über die nächste Folge nachdenken.
Definitiv. Ich kann jetzt schon versprechen, ich komme wieder. Insofern gilt, heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Vielen Dank fürs Zuhören.
Servus.